Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. In dieser Folge spreche ich über eine beliebte Form der Diät, das Intervallfasten. Sie verspricht Gewichtsverlust, ohne dabei Kalorien zählen zu müssen. Doch wie wirksam ist die Methode und was trägt zu ihrem Erfolg bei? Ich widme mich außerdem der Frage, ob Diät-Cola tatsächlich gesünder ist. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Adipositas ist eine ernstzunehmende Erkrankung, über die wir bereits eine ganze Folge lang gesprochen haben. Falls ihr die Episode noch nicht kennt, hört doch noch mal rein. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Menschen, die Gewicht verlieren möchten, die beginnen oft damit, Kalorien zu zählen. Das allerdings ist ziemlich mühsam, weshalb der eine oder die andere mitunter aufgibt. Intervallfasten hingegen lässt sich einfacher in den Alltag integrieren und ist deshalb ziemlich beliebt. Denn statt Kalorien zu zählen, reicht es, Mahlzeiten in einem bestimmten Zeitfenster zu essen. Zum Beispiel innerhalb von 8 Stunden am Tag. In der restlichen Zeit wird gefastet. Ein Forschungsteam der University of Illinois Chicago hat herausgefunden, dass adipöse Erwachsene mit beiden Methoden ähnlich viel Gewicht verlieren können. Ihre Studie veröffentlichten die Forschenden im Fachjournal Annals of Internal Medicine. Aber warum ist Kurzzeitfasten so effektiv? Welche Methoden gibt es und bei welchen Vorerkrankungen sollten wir lieber darauf verzichten? Das möchte ich von Professor Andreas Michalsen wissen. Er ist seit 2009 Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel-Krankenhaus in Berlin. Herr Michalsen, welche verschiedenen Methoden des Intervallfastens gibt es eigentlich?
Also es gibt so 2 grundsätzlich große Methoden. Das eine ist das Intervallfasten, wo man tageweise, 1 Tag in der Woche oder 2 Tage in der Woche fastet. Das hat sich aber ehrlich gesagt nicht so durchgesetzt. Inzwischen ist das viel populärere, weit verbreitetere, das Zeitfensteressen oder Time-Restricted Eating. Das ist das verlängerte Nachtfasten. Also man frühstückt nicht oder spät oder man isst nicht Abend oder früh und verlängert damit täglich seine nächtliche Fastenperiode. Das sind die häufigsten Fastenformen.
Warum ist dieses Kurzzeitfasten, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, denn so effektiv?
Also es sind viele interessante Studien in letzter Zeit herausgekommen, es kristallisiert sich eigentlich eins heraus. Das Intervallfasten ist auch kein Wundermittel, aber durch diese Begrenzung des Zeitfensters, wo wir überhaupt was essen, essen wir automatisch auch weniger. Und dieses weniger Essen, das ist wirklich eine Art Wundermittel für ziemlich vieles, um gesund alt zu werden, um chronische Erkrankungen zu vermeiden. Nun macht aber wenig Essen uns allen nicht Spaß. Keiner will hungrig vom Tisch aufstehen. Und beim Intervallfasten kann man das ganz elegant so hinkriegen, ohne dass man es merkt.
Was darf ich beim Intervallfasten eigentlich trinken? Oder darf ich irgendwas trinken, während ich Intervallfaste?
Ja, das ist natürlich immer die spannende Frage. Natürlich, Wasser geht immer, ne? Kräutertee geht auch, Kaffee geht auch. Kaffee stillt auch den Hunger. Ne? Ich trinke auch selber gerne Kaffee, wenn ich so merke, ja, jetzt kommt so ein leichter Hunger. Es ist aber natürlich bei Kaffee beginnt schon die Frage, naja, wie viel Milch darf denn da drin sein? Ne? Ein schwarzer Kaffee, kein Thema. Genau wissen wir es nicht, wie viel Milch da drin sein darf. Aber ich würde mal so sagen, ein kleines Schäumchen, wie bei einem Espresso Macchiato, macht nicht, zumindest dann auch noch eine pflanzliche Milchalternative ist, Hafer, Barista-Milch und sowas, dann ist es noch besser, weil das tierische Eiweiß stört etwas die Fastenwirkung. Und bei den Getränken muss man natürlich sich eins klar machen, also es nützt jetzt nichts, wenn man aufhört zu essen um 18 Uhr und sagt, ich mache Intervallfasten und dann trinkt man um 20 Uhr 2 Gläser Wein. Dann ist die Wirkung auch vorbei.
Das hatte ich befürchtet, dass Sie das sagen.
Ja, genau.
Herr Michalsen, wie viele Stunden Pausen sollte ich denn zwischen den Mahlzeiten einhalten?
Also auch da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig. Es gibt für die verschiedenen Längen dieses Fastenintervalls Argumente. Also es ist schon so, dass man sagt, 16 Stunden Pause wäre schon toll, vielleicht 18 Stunden noch besser, also 16:8 oder 18:6. Aber die beste Taktik nützt ja nichts, wenn man sie nicht durchhält. Also das Intervallfasten hat nur dann eine gesundheitsfördernde Wirkung, wenn wir es eigentlich die meiste Zeit, an den meisten Tagen, den Rest des Lebens machen. Wenn wir das im Urlaub 2 Wochen machen, passiert nicht viel. Und insofern bin ich eigentlich ein Verfechter zu sagen, 14 zu 10 oder vielleicht auch 13 zu 11, ein bisschen weniger Langfasten, dafür regelmäßig, das ist eigentlich für mich die bessere Form. Weil dann hält man es leichter durch und hat aber auch schon viel von dem Effekt des Intervallfastens.
Gibt es denn Vorerkrankungen, bei denen Sie sagen würden, ich würde vom Intervallfasten eher abraten?
Also generell beim Fasten, das gilt natürlich noch viel mehr für das längere Heilfasten über Tage, sollten Menschen das nicht machen oder nur sehr vorsichtig damit umgehen, wenn sie schon mal eine Essstörung hatten, eine Magersucht oder eine Bulimie oder wenn Untergewicht schon das Problem ist. Das ist ja auch so eine Mode, ist ja auch so ein Trend, so ein Hype. Und ich sehe es schon auch etwas mit Sorge, dass auch in meiner Sprechstunde sind gerade auch viele junge Frauen, die Intervallfasten wollen, die sind eigentlich schon am Untergewicht, an der Grenze zum Untergewicht. Und dann sage ich, das ist nichts, weil beim Intervallfasten nimmt man ja Gewicht ab. Das ist für dicke, für übergewichtige Menschen toll, aber nicht, wenn man da schon ein Problem hat.
Und was würden Sie denn sagen, ist es dennoch wichtig, auch während des Intervallfastens weiterhin Sport zu treiben oder würden Sie eher davon abraten?
Auf alle Fälle. Also die Mechanismen des Fastens, die wir ja haben wollen, das heißt, dass die Verbesserung des Stoffwechsels und auch die, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, die verjüngende Wirkung auf die Zellen, die ist in Tierexperimenten sehr gut nachgewiesen, die wird ja verbessert und verstärkt, die wird ja unterstützt durch Sport. Und insofern ist es eine sehr gute Kombination. Jeder muss aber für sich herausfinden, was der beste Zeitpunkt da ist, sowohl fürs Intervallfasten, ne, ob Frühstück weglassen oder Abendessen, und dann natürlich auch die Frage, wann mache ich meine Sporteinheit dazu. Da würde ich keine Regel für alle durchgeben, sondern das muss jeder für sich selber herausfinden.
Und als letzten Punkt, Herr Michalsen, was würden Sie sagen, wie nachhaltig ist denn Intervallfasten?
Also ich sehe schon, dass Intervallfasten bei den vielen hunderten, tausenden Menschen, die ich jetzt auch schon begleitet habe, dass das nachhaltig ist. Man darf es aber eben nicht zu streng machen. Na, wenn man also mit 16 zu 8 oder wenn man eine Kriegerdiät macht, nur noch einmal am Tag essen, dann wird das stressig. Und auf die Dauer wollen wir keinen Stress, weil Essen soll immer Genuss sein. Und wenn man die etwas moderatere Form macht, also beispielsweise das 14 zu 10, und wenn man einfach nur auch die goldene Regel im Kopf behält, nicht zu snacken, dann hat man schon sehr viel richtig gemacht und dann ist es auch medizinisch nachhaltig.
Das war Professor Michalsen. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Danke, gerne.
Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
Ich bin Joachim Telgenbischer.
Ich bin Nils Minkmar.
Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt.
Vielleicht gehört auch ihr zu denen, die ganz bewusst zu Cola Light greifen, um Zucker einzusparen. Aber was ist dran am Versprechen? Ist Süßstoff tatsächlich gesünder oder macht es am Ende gar keinen Unterschied, ob wir das Original oder die Light-Version bevorzugen? Erst kürzlich haben Forschende einer französischen Einrichtung mithilfe einer Studie unter 103.000 Probanden herausgefunden, dass die vermeintlich gesündere Diät-Cola der Gesundheit immens schaden kann. Dafür wurden die Ernährungsgewohnheiten der Studienteilnehmenden aus Frankreich ganze 12 Jahre lang beobachtet und mit medizinischen Befunden abgeglichen. Demnach sei Cola Light mindestens genauso ungesund wie Cola, wenn nicht sogar noch schädlicher. Menschen, die regelmäßig Erfrischungsgetränke mit Zusatzstoffen wie etwa Aspartam konsumieren, hätten ein erhöhtes Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfälle zu erleiden. Und falls du dich jetzt fragst, ja, wie viel Süßstoff ist denn zu viel Süßstoff, hier die Antwort. Laut leitender Studienautoren sollten wir nicht mehr als rund 77 Milligramm pro Tag zu uns nehmen. Zum Vergleich, ein Softdrink, der enthält ungefähr 42 Milligramm Süßstoff pro 100 Milliliter Getränk. Das ergibt allein für eine 330 Milliliter Dose bereits knapp 140 Milligramm Süßstoff. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jedes andere Feedback. Das könnt ihr uns übrigens auch per Mail an wissen@welt.de schicken. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.